Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Heute hören Sie ein Gespräch mit dem großen Zeichner, Karikaturisten und Maler Hans Traxler. Aufgenommen haben wir es im August 2017 und zunächst habe ich Herrn Traxler begrüßt.
Danke für die Einladung.
Ich muss mich ja auch bei Ihnen bedanken für die Einladung, denn ich darf hier zu Gast sein in Ihrem schönen 400 Jahre alten Sommerhaus am Ammersee. Und ich möchte mich auch bedanken für eine der vergnüglichsten Recherchen, Herr Traxler, die Sie mir beschert haben, als ich in den vergangenen Tagen und Wochen mir Ihre Cartoons und Geschichten und Bücher entweder noch einmal oder zum ersten Mal angesehen habe. Ich habe mich wirklich sehr amüsiert und häufig gelacht. Freut Sie das eigentlich, wenn die Menschen lachen über Ihre Cartoons?
Ja, das freut mich natürlich. Ich hatte kürzlich mal eine Ausstellung hier in der Nähe in Fürstenfeldbruck und war natürlich bei der Eröffnung da und habe mich dann unter die Leute gemischt und das war schon ein sehr lustiges Erlebnis, wie die von einem Bild zum anderen gegangen sind und sich auch gegenseitig gerufen haben und aufmerksam gemacht haben, ja, auf diese Zeichnung und diese Geschichte, diese Pointe hier. Also da war eine derart heitere Stimmung und der Ausstellungsmacher, der hat mir gesagt, er hätte sowas überhaupt noch nicht erlebt, dass die Menschen in so guter Laune aus der Ausstellung rausgegangen sind, weil die stellen sonst meistens eben ja, Hochkunst her, nicht? Und die ist halt nun mal sehr ernst und es gibt auch meistens nicht so viel darauf zu sehen. Und das ist schon ein ganz anrührendes Erlebnis, wenn man Leuten Freude machen kann.
Hans Traxler gehört zu den Mitbegründern der Titanic, wie der Frankfurter Neuen Schule. Er hat die Birne Kohl erdacht. Und in den letzten Jahren hat Hans Traxler Klassiker illustriert und Kinderbücher geschrieben und gezeichnet. Das letzte, Herr Traxler, heißt Eddie, der Elefant, der lieber klein bleiben wollte. Ich habe es jetzt mal hier. Es ist ein großformatiges Buch und auf dem Cover sieht man eine große Elefantin. Das weiß ich jetzt, dass das die Mutter ist. Und zwischen ihren Füßen versteckt sich ein winzig kleiner Elefant, eben Eddie. Und wenn man das Buch aufschlägt, dann ist über beide großen Seiten hinweg, sieht man einen riesigen nächtlichen Sternenhimmel mit einer Sternschnuppe, darunter die Savanne und einen einsamen kleinen Elefanten, der da durchs Bild läuft. Ich hatte so den Eindruck, da konnte sich der Zeichner Traxler so richtig austoben.
Ja, das ist schon das richtige Wort. Ein Zeichner hat heutzutage nicht mehr so viele Möglichkeiten wie, sagen wir mal, vor 20 oder 30 Jahren zur Hochzeit des Cartoons, wo man eigentlich in allen Zeitungen und illustrierten Cartoons fand. Ich habe teilweise für 8 verschiedene Magazine geliefert, die konnten gar nicht genug kriegen. Diese Möglichkeit, sich auf Papier auszutoben, die gibt es in der Form nicht mehr. Da kam dann eben die Zeitungskrise und die Zeitungen hatten einfach nicht mehr genug Geld dafür, weil Cartoons sind eben wesentlich teurer als Fotos. Kurzum, ich stand dann plötzlich ohne einen Abdruckplatz da und da habe ich meinen Malrucksack gepackt und bin zuerst ins Engadin gefahren und dann auch an die Côte d'Azur nach England und habe dort gemalt, ein ganzes Jahr lang. Ich habe so 80, 90 kleine Ölbilder gemalt und das war ein wunderbares Jahr. Also ich hab das sehr genossen und habe es nachher nie wieder gemacht, weil es einfach so war. Dann kam die nächste Phase und das waren die Bücher. Nicht? Also es waren die illustrierten Bücher, die illustrierten Klassiker und die Kinderbücher. Und das mache ich bis heute.
Und dieser kleine Eddie, der hat Angst, weil er einmal einen Elefanten sieht, dem die Stoßzähne abgesägt worden sind von Wilderern. Und deswegen beschließt er eben, er will nicht groß werden. Ja. Und den haben sie so einfühlsam gezeichnet. Man sieht den armen Kleinen, wie er Angst hat und man hat so richtig Mitleid mit ihm. Ja. Wie sind Sie denn auf diese Geschichte gekommen? Kennen Sie ein Kind, was Angst hat, groß zu werden?
Ja, mich selber. Ja, ich hatte zwar eine glückliche Zeit als Kleinkind, aber ich bin ja dann in den Krieg hineingewachsen sozusagen, oder der Krieg kam über mich her. Das waren Jahre von großer Angst. Also ich saß ab 1942 jeden Tag im Luftschutzkeller, und dann sich so die Bombenteppiche näherten und die Frauen anfingen zu beten, nicht? Dann hat man schon selber ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Und einmal hat mich so ein Bombardement auch auf dem freien Feld erwischt, und das war dann ziemlich hart. Und später kam die Angst davor, vor der Roten Armee. Die ist uns ja auch immer wieder geschildert worden als eine, furchtbare Maschine, die da so übers Land rollt, und gegen die sollte ich ja kämpfen. Und ich war damals 15 Jahre alt und ich hatte eine vormilitärische Ausbildung bekommen und lernte es, wie man Leute umbringt, so mit Gewehren und mit Bajonetten und so. Das hat mir eine große Angst gemacht, weil mir klar war, dass ich überhaupt keine Überlebenschance hatte, nicht? Das hat sicher mein Leben bestimmt für die nächsten Jahre. Ich habe das nie ganz verloren. Die Angst ist ja dann nochmal wiedergekommen. Es erinnern sich wenige Leute daran, dass ja zur Zeit der Bundeskanzler Schmidt und Kohl, dass wir mindestens 5-6 Mal ganz knapp vor der Gefahr eines Atomkriegs vorbeigeschrammt sind. Da bin ich dann auch zeichnerisch sehr aktiv geworden, und da sind wir jetzt wieder bei Birne Kohl. Also das war nicht so Jux und Tollerei. Das ist später dazu gemacht worden, aber im Grunde genommen ist das aus der Situation entstanden. Er treibt eine Politik, nicht? Als Nachfolger von Schmidt, der ja diese berühmte angebliche Raketenlücke entdeckt hat, die dazu führen kann, dass Deutschland der nächste Kriegsschauplatz wird. Nicht? Also da habe ich mich richtig gefordert gefühlt. Und nicht nur ich, da sind ja alle Leute auf die Straße gegangen, nicht nur die Jungen. Ne?
Im Sommer 2017, als wir dieses Gespräch führten, war das Eddy-Buch tatsächlich das letzte Buch, das von Hans Traxler erschienen war. Inzwischen gibt es zwei weitere, Sniffler und aus diesem Jahr Mama, warum bin ich kein Huhn? Kann ich leider nicht beantworten. Die Kinderbücher des Zeichners und Autors Hans Traxler, heute hier zu Gast, enden immer versöhnlich, sind nie gewalttätig, anders als Ihre eigene Kindheit, Herr Traxler. Sie haben es gerade erzählt, Sie sind Jahrgang 1929 in einem Dorf in Westböhmen geboren, haben also den Krieg bewusst miterlebt, hatten Sorge, hatten Angst, dass sie selbst kämpfen mussten, und sind, glaube ich, 1945 geflohen, zusammen mit ihrer Mutter,
ja,
aus Westböhmen nach Bayern. Ja. Wo sind Sie dann gelandet?
Wir sind in Regensburg gelandet. Das war die nächste größere Stadt jenseits der Grenze. Da sind wir, konnten wir zu Fuß rübergehen, denn dieses Dorf oder es war eigentlich eine Kleinstadt bei Marienbad, die war nahe an der Grenze. Und man hat auch einen sehr ähnlichen Dialekt dort gesprochen, sodass ich mich in Bayern eigentlich nie fremd gefühlt habe. Und die erste Zeit war eigentlich ziemlich hart, weil ich bin dann verwaist, meine Mutter ist dann kurz nach der Flucht gestorben und mein Vater in einem Gefangenenlager in Teplitz.
Da waren Sie 16 Jahre alt.
Da war ich 15 noch, ja. Da war ich plötzlich vollweise und musste mich durchschlagen. Ich war aber immer ganz sicher, dass ich das könnte, und zwar als Zeichner. Also ich habe nie etwas anderes getan. Ich habe dann mit 17 habe ich meine erste Zeichnung verkauft und habe...
An wen haben Sie eine Zeichnung verkauft mit 17, also auf die Idee zu kommen?
Das war ein Magazin, das nannte sich die Wiener Melange, gibt es lange nicht mehr. Ja, da war ich der einzige Zeichner und musste in 5 verschiedenen Stilen zeichnen, um vorzutäuschen, das Magazin würde 5 Zeichner beschäftigen. Ja.
Kommen wir noch mal zurück zu Ihren Kinderbüchern, also jetzt zu dem Eddy, der Elefant, der lieber klein bleiben wollte. Die Elefanten wirken so, ja, so elefantös. Und ich weiß, dass Sie mal gesagt haben, Sie malen, sie zeichnen gerne nach der Natur oder nach einer Vorlage, also nicht unbedingt aus dem Gedächtnis. Ja. Wo haben Sie denn die Elefanten studiert?
Ja, das ist ja heute relativ einfach, nicht? Also früher wäre ich in den Zoo gegangen, das habe ich auch lange gemacht. Aber heute findet man Filme nicht. Ich habe mir so Elefantenfilme angeschaut, auch von Elefantenstationen, die ja da auch eine Rolle spielt, die Elefantenstation. Und dann kann man auch im Internet, wird man reichlich bedient. Da ist zwar 95% ist einfach Schund und nicht zu gebrauchen, aber man muss nur etwas geduldig sein und da findet man genau den Elefanten, den kleinen, den man braucht. Und ich fand kleine Elefanten immer wahnsinnig anrührend, nicht? Die mit diesen kleinen Löckchen, die sie da auf der Stirn haben, nicht? Und den großen Augen und dem winzigen Rüssel, nicht? Das sind ja so schutzlose kleine Tiere, nicht? Und wenn man die so sieht, wie sie zwischen den Beinen der Mutter sich verstecken und die Herde sie schützt, ja, das hat ja etwas sehr Menschliches, ja, und sehr Emotionales.
Es gibt sozusagen eine Gegengeschichte zu Eddie, der Elefant, der nie groß werden wollte. Das ist nämlich Willi, der Kater, der immer größer wurde. Dann gibt es noch das Murmeltier, Albert, Emil, das Schwein. Viele Tiere, Herr Traxler, und viel Natur in Ihren Kinderbüchern.
Ja, und die Natur, das ist, spielt meistens im Voralpenland, da wo wir jetzt auch sind. Und da habe ich ganz viel nach der Natur gezeichnet. Also zum Beispiel die Interieurs von dem Jungen, der ein Murmeltier werden wollte, der Franz, die habe ich in diesem Haus hier gezeichnet, also in der Küche und in dem Zimmer daneben und auch außen. Das sind ganz viele Naturstudien gemacht worden. Ich mache das sehr gerne, weil das gibt dem Ganzen doch etwas Habhaftes, also nicht Erdachtes, sondern etwas wirklich Existierendes. Und ich glaube auch, dass sich das mitteilt dem Leser und auch dem Kind. Die haben ja ein ganz, ganz feine Instinkte, dass etwas echt ist oder nicht echt ist. Und ich merke das so auch von meinen Enkelkindern, die damals noch klein waren, dass sie das sehr schätzen, wenn eine Zeichnung genau ist. Das mögen die. Ja, und Genauigkeit und Beobachtung war mir immer wichtig. Auch in den kleinsten Details musste das stimmen, nicht? Die Exterieurs habe ich meistens im Engadin gezeichnet, wo wir jahrelang, 20 Jahre lang im Sommer hingefahren sind, nach Sils Maria. Da gibt es auch noch diese kleinen alten Dörfer. Und vor allen Dingen habe ich mich da viel in der Natur bewegt und dort gemalt und gezeichnet, also Fextal und Walfedotz und so weiter. Und eins von diesen Dörfern, das ist auch das Dorf von Franz.
Ja. Der Junge mit dem Murmeltier,
ja.
Albert. Wir sitzen ja hier in Ihrem Arbeitszimmer. Ich darf ja nicht verraten, wo wir genau sind. Es ist, wie gesagt, ein 400 Jahre altes Haus mit offenen Deckenbalken, kleinen Sprossen, Kastenfenstern, unglaublich viele Bücher. Und dann stehen hier so drei Latten an der Wand, auf die mit Klebestreifen, wie ich entsetzt festgestellt habe, ihre offenbar jüngsten Werke geklebt sind. Wunderbar, viele Zeichnungen ihrer Frau, nehme ich an, am Klavier, beim Wäscheaufhängen. Und dann sehe ich da oben rechts, ist das vielleicht schon das nächste Kinderbuch, Sniffler, der englische Dachshund?
Ja, das ist kein Kinderbuch eigentlich, ein Buch für Erwachsene. Also ich bin immer wieder angegangen worden, ich sollte doch mal etwas Biografisches schreiben, besonders über meine Jugend. Ja, ich würde das so anschaulich erzählen. Ja, das fand ich eigentlich nie, dass ich so eine besonders interessante Biografie habe. Aber ich habe es dann doch gemacht und zwar habe ich mir so einzelne Teile rausgenommen, nicht? Und das Letzte, woran ich gearbeitet habe und was jetzt fertig ist, das sind vier Geschichten mit autobiografischem Hintergrund von Hunden, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, nicht? Der erste war der Hund meines Großvaters, der dann unglücklicherweise erschossen werden musste. Also das sind nicht nur lustige Geschichten, sondern auch tragische Geschichten. Aber meistens geht es da schon jedenfalls sehr emotional zu. Und die letzte Geschichte, das ist Sniffler, der englische Dachshund. Das war ein Hund, ich sag's mal so, wir sind eingeladen worden nach England auf den Landsitz von einem reichen englischen Freund. Ja. Der ist nach Griechenland gefahren und wir sollten auf den Dachshund aufpassen. Und das haben wir auch gerne gemacht. Und dann haben wir festgestellt, der Hund hatte eine Macke. Und zwar hatte der eine panische Angst, wenn man ins Auto steigt und wegfahren will, dass man ihn verhungern und verdursten lässt. Deshalb ist er jedes Mal, und wir hatten nur einen Smart zur Verfügung, jedes Mal, wenn wir ins Auto steigen wollten, einer von uns ist er auf den Beifahrersitz gesprungen und war nicht mehr rauszubewegen. Ja, also wir waren sozusagen Gefangene dieses Hundes. Und in diesen knapp 5 Wochen haben wir uns dann in dieser ungeheuer luxuriösen und schönen Umgebung, es war so eine Art Park, in dem dieses Haus lag, haben wir uns dann unterhalten. Und dann habe ich meiner Frau Geschichten erzählt von Menschen, die eingesperrt waren, also von den großen Gefangenen, und eben auch Hundegeschichten. Und das ist das, was Sie hier sehen und was so harmlos aussieht. Und auch das war nicht nur harmlos, nämlich es gab einen großen Gefangenen, den Friedrich Freiherrn von der Drenk, den Friedrich der Große, in einem Verlies 9 Jahre lang eingekettet, ja, mit ich glaube 28 Pfund schweren Ketten gefangen gehalten hat. Und er hat das wirklich überlebt, nicht? Sozusagen die Gegengeschichte zu unserer Gefangenschaft.
Die Zeichnung hängt unter dem Titelblatt für Sniffler, der englische Dachshund. Dann gibt es auch ein Blatt mit ganz vielen Studien dieses Dachshundes, wie er rennt, wie er mitten auf dem Bett liegt, auf dem Rücken und wie er sitzt. Sie hören die Wiederholung unseres Gesprächs aus dem August 2017. Und wie gesagt, das Buch über den Hund Sniffler ist inzwischen erschienen. Im Untertitel heißt er jetzt allerdings der deutsche Dachshund. Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit Hans Traxler, der zusammen mit Clodwig Poth ja als Begründer der sogenannten Neuen Frankfurter Schule gilt, also einer Gruppe von Zeichnern und Autoren, die sich ja, wie soll man sagen, anschickten, damals die doch ziemlich muffige Bundesrepublik etwas aufzumischen und auch aufzuheitern. Sie waren auch dabei, als 1963 die Zeitschrift Pardon gegründet wurde.
62 schon.
79 die Titanic. Die Zeitschrift Pardon ist mir vor allen Dingen, einer meiner älteren Brüder hat die gelesen. Ich war ein kleines Kind Ende der 60er Jahre, dadurch aufgefallen, dass da immer nackte Frauen auf dem Titelbild waren. Galt das damals als progressiv? Heute?
Ja, das kam erst später. Und das war sicher nicht intendiert von den Mitarbeitern, also der späteren Neuen Frankfurter Schule. Uns war das eher peinlich. Aber der Verleger glaubte eben, dass er damit das Heft besser verkaufen kann und die politischen Inhalte. Konkret hat sich genauso verhalten, nicht? Fanden wir nicht so lustig, aber das wurde toleriert.
Ich glaube, bei der Titanic waren dann wirklich alle dabei. Also Sie, dann Bernstein, Eilert, Gernhardt, Henscheid, Knorr, Poth, ja. Wächter, F.K. Wächter. Wie haben Sie sich eigentlich untereinander verstanden? Hatten Sie auch Spaß miteinander?
Ja, wir haben uns wunderbar verstanden von Anfang an. Was viele verwundert hat, und das waren Künstlerfreundschaften, die eigentlich bis zum Schluss gehalten haben. Leider sind ja viele gestorben davon, alle viel, viel jünger als ich. Also pragmatisch könnte man sagen, wir waren nicht nur rasend nette Menschen, sondern es gab einfach keinen Futterneid zwischen uns, weil wir hatten ohne dies genug damit zu tun, das Heft jeden Monat zu füllen mit einigem Anstand und Witz. Ich habe manchmal 4, 6, ich glaube einmal sogar 8 Seiten gehabt im Heft, nicht? Also es war eine traumhaft schöne Spielwiese, ja. Man konnte wirklich alles ausprobieren, alle Stile, alle Möglichkeiten, nicht? Das Bildgedicht, die Bildgeschichte, der Einzelcartoon, auch Erzählungen ohne Bilder. Jeder von uns hat auch geschrieben. Wir waren alle eigentlich Mehrfachbegabungen. Vor allen Dingen natürlich Robert Gernhardt, nicht? Der brillierte wirklich in allem, was Sie sich vorstellen können. Außer eine Oper, die hat er nie geschrieben, aber ein Theaterstück. Wir haben alle geschrieben. Und das mussten wir auch, weil wir fanden damals keinen, der in unserem Geiste hätte schreiben können. Nicht? Die Alten, die Kästner und so weiter, ja, entweder sie lebten nicht mehr oder waren einfach zu alt, um das zu begreifen. Und die Neuen, die waren noch nicht herangewachsen. Die gibt es inzwischen in großen Mengen, aber damals nicht.
Es war in dieser Zeit auch, dass Sie eben die Birne erfunden haben für Helmut Kohl.
Ja.
Erinnern Sie sich noch? Also der Beiname klebte ja jahrelang an ihm, ja, also ja. Wie Pech. Erinnern Sie sich noch, wie Sie eigentlich darauf gekommen sind?
Ja, wie viel ist reiner Zufall. Es gab eine Kolumne, die hieß Die sieben peinlichsten Persönlichkeiten. Die hat Bernd Eilert gemacht. Die war sehr, sehr, sehr populär. Und da war einer davon Kohl. Und da stand im Nebensatz etwas von der birnenförmige Kanzler. Und da hat es bei mir getickt, weil ich habe immer Personen gesucht. Nicht? Erstens mal, ich konnte gut Menschen zeichnen, ähnlich zeichnen. Und deswegen musste ich auch meistens die aktuellen Zeichnungen machen, also die, wo Leute wiedererkennbar dargestellt werden mussten. Also ich habe zum Beispiel viel gezeichnet über den damaligen Bundespräsidenten Lübcke, ja, der auch wirklich eine, ja, muss man sagen, schon sehr komische Figur war, weil der eigentlich völlig ungeeignet war für den Job, denn ein Bundespräsident muss sprechen können. Und das konnte er überhaupt nicht. Ne? Er hat immer alle Namen und Orte verwechselt und so. Da habe ich eine Serie gezeichnet, Serenissimus. Ja, und da kam mir eben Birne sehr recht. Und es hat auch sofort eingeschlagen. Und daraus ist später dann dieses Buch entstanden. Zeichnerisch finde ich es ein bisschen fragwürdig, weil ich war damals gerade in einem Stilumbruch. Ich habe von der Feder gewechselt zum Stift und so und solche Phasen, da ist man nie so ganz stilsicher. Aber das haben wohl die wenigsten gemerkt. Peter Knorr hat die Texte geschrieben. Ja, das war einer meiner beiden Bestseller gewesen.
Über den zweiten sprechen wir noch. Ich würde erst noch mal gerne bei der Titanic bleiben. Und bei Ihrem letzten Titelbild, was Sie für die Titanic gezeichnet haben, 1988, ja. Da sieht man so eine süße kleine Robbe, ja, mit einer großen Kullerträne, duckt sich ganz ängstlich weg vor so einem riesigen Knüppel. Und der Text dazu lautet: Stopp die Nordsee-Vergiftung oder wir schlagen diese Robbe tot.
Ist das der Text?
Ja.
Aha, habe ich vergessen. Ich dachte, der ursprüngliche Text war: Kaufen Sie dieses Heft oder wir schlagen die Robbe tot. Nein? Aha. Ich weiß nicht, ich habe die Hefte nicht mehr, aber an das Bild erinnere ich mich schon noch genau.
Ja. Warum haben Sie denn dann aufgehört bei der Titanic? Es lief doch so super.
Ja, ich dachte, es sei einfach jetzt genug und ich wollte halt nicht einer dieser alten Satiriker werden, die noch mit 80 auf der Bühne stehen müssen und sich ereifern. Ich wollte auch nicht immer noch mal wieder über, weiß ich, mich Herrn Barzel erregen oder sowas. Aber möglicherweise war der wichtigste Grund, dass ich Sachen machen wollte, die über die Aktualität hinaus am Leben bleiben. Das war mir wichtig und das ist bis zum heutigen Tag so. Und ich habe das auch zumindest in Teilen erreicht, zum Beispiel bei den Kinderbüchern. Mein erstes Kinderbuch, das ist kürzlich wieder neu aufgelegt worden, nach 40 Jahren. Und auch das zweite, das ist letztes Jahr in Frankreich neu aufgelegt worden. Das ist Der Mann mit dem Schwamm. Der Verleger hat mir geschrieben, er hätte das als Kind, wäre das sein Lieblingsbuch gewesen. Es gab damals schon eine französische Übersetzung bei Gallimard. Und er hätte sich jetzt erinnert und er hätte jetzt selber einen Verlag und er hat es nochmal übersetzt und ob er das rausbringen dürfte, war ich natürlich begeistert davon, nicht? Ja.
An diesem Beispiel mit der Robbe, finde ich, sieht man sehr schön, wie Ihr Witz funktioniert. Also aus dieser Spannung zwischen dem Bild und dem Text. Es gibt so einen anderen Cartoon, einer meiner liebsten von Ihnen, die Sie gemacht haben. Die runde, fesche, fröhliche Frau kommt ins Kinderzimmer getanzt. Da sitzt der etwas schlaffe Mann auf dem Sessel, liest dem einen Kind vor, das andere spielt auf dem Fußboden. Und die Frau ruft vollkommen glücklich: Dietmar, Kinder, ich habe mich verliebt.
Ja, das war der Geist der 60er Jahre, in dem ich groß geworden bin. Ja.
Also im Grunde müssen Sie ja immer beides denken, den Text und das Bild, um eine Pointe zu kommen.
Ja, ja. Das ist eben der Unterschied zwischen uns zum Beispiel und den Simplicissimus-Karikaturisten, die haben nur gezeichnet und die Texte, die hat der Ludwig Thoma geschrieben, nicht? Und wir haben alle unsere Texte selber gemacht, ja.
Herr Traxler, es liegt zwar lange zurück, aber wenn man mit Ihnen spricht und wenn man über Sie spricht, dann muss man auch darüber sprechen, dass Sie die Wahrheit über Hänsel und Gretel herausgefunden haben, 1963 veröffentlicht haben in einem Buch. Die Wahrheit über Hänsel und Gretel gibt es heute noch bei Reklam mit zahlreichen Abbildungen versehen. Was ist denn die Wahrheit über Hänsel und Gretel?
Ja, die Kinder halten das natürlich für eine wahre Geschichte. Und irgendwann glaubt man nicht mehr dran, auch als Kind nicht. Genau wie man nicht mehr an den Osterhasen glaubt oder den Weihnachtsmann. Aber ich habe dann festgestellt, später aus den Hunderten von Briefen, die kamen, dass die Menschen die Geschichte gerne geglaubt hätten. Ja, dass sie gerne geglaubt hätten, dass es Hänsel und Gretel wirklich gegeben hat. Das Ganze war natürlich ein großer Fake. Es stimmte kein Wort, aber ich habe die Erfindungen, da habe ich mir so viel Mühe gegeben. Ich habe sogar alte Hexenprotokolle gelesen, weil es gibt ja einen Hexenprozess da drin, und habe mir die Sprache angeeignet aus Gedichten von Andreas Gryphius, um mich in diese Sprache hineinzudenken. Und es ist mir anscheinend so gut gelungen, dass sogar mehrere Universitätsprofessoren darauf reingefallen sind.
Ich muss mal kurz einschieben, wie diese sogenannte Wahrheit in dem Buch nämlich lautet. Also das Buch ist ja unter Ihrem Namen erschienen, Hans Traxler.
Ja.
Und Sie schildern dort die Geschichte von Georg Ossek, wenn man so will, ein Nachfahre Schliemanns, der eben sich auf die Spuren dieses Märchens macht. Und dann gibt es Fotos von diesem Georg Ossek, auf denen man unzweifelhaft Hans Traxler erkennen kann, wie der das alte Hexenhaus ausgräbt und den Backofen. Und also kurz, die Wahrheit ist, die Hexe war gar keine Hexe, sondern eine Lebkuchenbäckerin. Und Hänsel und Gretel waren Erwachsene, die sie ermordet haben, um an das Rezept zu kommen. Und das haben alle geglaubt.
Ja, ich habe es offenbar so glaubwürdig geschildert und auch die Orte benannt. Zu den Orten sind die Leute später gepilgert, unter anderem eine ganze Schulklasse aus Dänemark und ein Pärchen, das erinnere ich, aus Nordrhein-Westfalen, die schickten mir dann die Benzinrechnung und die waren überhaupt nicht amused über die Geschichte, über den Rheinfall, aber die meisten haben es schon sportlich genommen.
Sie haben ja auch so eine schicke Literaturliste angefügt.
Ja, die war haarsträubend.
Ja, total hanebüchen. Also Sie geben zum Beispiel an als Quelle ein Buch von Brillat Savarin, was bekanntlich ein Gastrosoph aus dem 18. Jahrhundert ist, der angeblich das Buch geschrieben hat, Mord im Adlon, Berlin 1934.
Ja. Ich habe schon so Fallstricke gelegt, wo man hätte erkennen können, dass die Geschichte nicht stimmen kann. Aber der Wunsch, dass das doch wahr sein könnte, der war so stark, dass ich, also mehr als einer hat mir geschrieben, ja, also das mit dem Zweig an dem Baum, der da diese Rille bildet und dass sie den Baum wiedergefunden haben, nur eben so und so viel höher, das kann nicht sein. Er hat es mir dann geschildert, dendrologisch, warum das nicht möglich ist nach 300 Jahren, ja. Aber sonst ist es außerdem ist alles ganz wunderbar, sagt er also nicht, also wenn das nicht stimmt, dann ist der Rest wahrscheinlich auch geschwindelt. Nein. Oder ich habe geschrieben, dass es diesen Schneider von Ulm gibt, der, ich glaube, 1630 oder so ungefähr in die Donau geflogen oder besser gefallen ist mit seinen Flügeln, nicht? Nein, später, viel später, nicht 1630, das war ja die Hexe. Ich glaube, es war Anfang des 19. Jahrhunderts, richtig. Also ist der Schneider von Ulm da in die Donau gestürzt. Und das ist auch aufgefallen einigen Lesern. Also das kann nicht sein, nicht? Also, dass der da in dem Prozess auftaucht. Aber sonst alles wunderbar.
Sie haben in einem Nachwort zu diesem Buch 40 Jahre nach Erscheinen sich darüber beklagt, dass Sie immer noch Leserbriefe und Anrufe bekämen. Ist das jetzt heute auch noch so, Herr Traxler?
Nein, jetzt inzwischen nicht mehr, aber so bis vor ein, zwei Jahren kam das noch regelmäßig vor. Und das war mir schon sehr lästig. Ich habe dann immer, wenn ich jemanden nicht kannte, mit verstellter Stimme gesagt, dass ich der Herr Draxler gerade nicht hier sei oder so. Ich habe auch auf keinen einzigen dieser hunderte von Briefen geantwortet. Da hätte ich noch jemand einstellen müssen. Also der Verlag, der hat dafür nur zeitweise einen Redakteur abgestellt, sich nur um die Leserbriefe zu kümmern.
Sie haben dann ja leider so eine literarische Parodie nicht wieder geschrieben, aber was heißt leider? Sie haben sich dann doch sehr aufs Zeichnen konzentriert. Und Sie haben mal, Herr Draxler, 10 Gründe angegeben, warum Sie gerne zeichnen. Mhm. Grund 8, Zeichnen heißt begreifen.
Ja.
Können Sie das erklären, warum Zeichnen begreifen heißt?
Ja, also die Laien meinen meistens, wenn man sich vor ein Motiv stellt oder setzt und zeichnet das, meinetwegen eine Landschaft oder ein Gebäude, dann malt man das sozusagen nur ab oder eine Wolkenlandschaft. Das stimmt nicht. Man zeichnet immer das, was man auch weiß. Man muss wissen, wie zum Beispiel ein Baum funktioniert, wie er wächst. Man muss wissen, was sich der Architekt gedacht hat, wo die Schornsteine sind, wo die Fenster sind, die Türen. Also es ist immer das Begreifen des Gegenstands, das muss immer da sein. Und nur so kann man auch abstrahieren. Ja? Denn Zeichnen ist ja ständiges Abstrahieren. Nicht? Man hat ein dreidimensionales Motiv vor sich und übersetzt das erstens mal in ein kleines Format und dann auch meistens in Schwarz-Weiß. Und man muss es auf die Zweidimensionalität bringen. Das ist schon ein recht komplizierter Vorgang. Und dazu kommt eben auch, dass man seine eigene Handschrift, seinen Stil gegen die Macht des Motivs einsetzen muss. Ja? Sonst ist man wirklich nur ein Abmaler. Nicht?
Als Grund 11 hätten Sie ja angeben können, Zeichnen hält gesund, frisch und munter. Denn Sie sind ja 88 Jahre alt, was wirklich nicht zu glauben ist. Und offenbar, wir sitzen ja hier in Ihrem Arbeitszimmer, zeichnen Sie immer noch.
Ja, ich zeichne immer noch nicht mehr 8 Stunden am Tag. Ich komme so zusammengerechnet ungefähr auf 3 Stunden, aber da kann man auch schon einiges wegzeichnen. Ich habe Glück gehabt, also meine Augen sind 100%ig. Also ich arbeite ohne Brille und meine Hand zittert nicht und das sind die 2 wichtigen Voraussetzungen. Und mein Kopf arbeitet auch einigermaßen noch. Ich kann mir zwar keine Namen mehr merken, aber ich kann noch immer recht gut beurteilen, ob ich eine gute Zeichnung gemacht habe oder ob ich sie wegwerfen sollte. Und ich werfe sehr viel weg. Also ich würde sagen, 2 Drittel wandern in den Papierkorb in unterschiedlichen Stadien. Also man wird kritischer, die Ansprüche werden größer, wenn man älter wird. Man wird selbstkritischer und natürlich lässt die Energie nach, wie gesagt. Also diese Marathons, die gibt es nicht mehr. Aber mit einiger Selbstdisziplin und Übersicht hoffe ich doch noch, das eine oder andere Jahr dran zu hängen. Jedenfalls gibt es für das nächste Jahr erscheint ein Buch, eben dieser Sniffler, und im Jahr darauf, das Buch ist auch schon fast fertig, und da bin ich dann schon 90.
Auf jeden Fall zeichnen Sie noch täglich, und da kommt dann Grund 10 ins Spiel, nehme ich an, Zeichnen macht glücklich.
Ja, zumindest wenn die Zeichnung gelungen ist, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres. Aber es gibt natürlich auch die Stunden der Qual, nicht, wo man sagt, du kannst nichts mehr, nicht, du hast es völlig verlernt, schau dir das doch mal an, schämst du dich nicht? Das gibt's auch, ja. Aber am nächsten Tag geht's dann wieder weiter.
Zeichnen hält gesund, frisch und munter und macht glücklich. Denn inzwischen ist Hans Draxler 90 Jahre alt und zeichnet immer noch. Das war die Wiederholung unseres Gesprächs vom August 2017.